Ich denke, es wäre gut, wenn ich vielleicht nochmal einen Satz zu mir sage für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Andreas, 38 Jahre alt, gehöre ja zur Familie, zur Gemeinde, was auch Familie ist. Und freue mich, ein paar Minuten Zeit zu haben und ein Stück weit einfach ein paar Dinge weiterzugeben, die mich persönlich beschäftigen, aber die ich Ihnen auch einfach mit auf den Weg geben möchte.
Also die Texaner nochmal nach
dem Anschicken? Ja, all Texans. We have a translation.
In which room? Ja, die können da mit rein.
In this room. So you can understand. Thank you. Ich habe nur gesagt, dass wir eine Übersetzung haben für die Amerikaner. Wundert euch nicht, wenn jetzt viele aufstehen. Bewegt mich momentan gerade sehr das Zeugnis, dass die Zusammenarbeit sich eben nicht auf das Planen und Durchführen eines Camps reduziert und beschränkt, sondern dass wir hier miteinander unterwegs sein können, Persönliches teilen können, Lasten miteinander tragen können. Das ist ein ganz wertvoller Schatz, den uns auch Gott in der Bibel verheißt, wo wir als Christen miteinander unterwegs sind. Ich fange einfach mal an. Ich denke, der Timo wird dann irgendwann mal, ich weiß nicht, wer übersetzt, aber irgendjemand wird dann einfach dort mit einsteigen. Ich weiß nicht, was Ihre Kinder Ihnen erzählt haben von der vergangenen Woche. Meine zwei Jungs waren auch auf dem Camp, ich war immer wieder da, habe ein bisschen zuschauen dürfen und wenn ich so zurückschaue, muss ich sagen, ja, letztlich waren es doch zwei Schwerpunkte, die wir miteinander in dieser Woche erlebt haben. Das erste ist sicherlich der Spaß am Spiel, am Miteinander auf dem Sportplatz unterwegs sein und als Team um Siege zu kämpfen. Und das war schon wirklich beeindruckend zu sehen, wie sich manche Mannschaften gesteigert haben. Dass Teams, die während der Woche so gut wie jedes Spiel verloren haben, miteinander doch Dinge umgedreht haben, zusammengewachsen sind und am Finaltag bis ins Endspiel gekommen sind. Ganz, ganz tolle Leistung. Da sind Beziehungen entstanden, da hat man miteinander Sport getrieben, hat miteinander für Siege gekämpft. Ein Schwerpunkt, ja, eine tolle Sache. Ein zweiter Schwerpunkt war sicherlich der eigentlich jeden Tag gegebene Bezug zur Bibel. Sei es auf dem Sportplatz, wo die Teams sich immer wieder zurückgezogen haben und die Leute, die Amerikaner aus ihrem Leben erzählt haben und auch da sich bezogen haben auf die Bibel. Sei es an den Abenden, wo auch ich hier vorne immer wieder Stellen aus der Bibel vorgelesen habe und wir immer wieder darüber nachgedacht haben, was sagt uns die Bibel über Gott? Was sagt uns die Bibel über uns Menschen? Und in welchem Verhältnis steht der Mensch zu Gott? All das waren Gedanken, all das waren Ausführungen, gründend in der Bibel, mit Rückbezug auf der Bibel. Und eigentlich drängt sich doch eine Frage hier wirklich auf. Kann man das wirklich so machen? Kann man der Bibel einfach vertrauen? Ihre Aussagen nehmen und sagen, ja, das gilt für mich und das gilt für dich. Ist die Bibel überhaupt zuverlässig? Ist das nicht ein altes Buch, 2000 Jahre alt, wo über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg jeder mal etwas hineingeschrieben hat, ein anderer hat etwas herausgenommen, ein dritter hat etwas verfälscht? Kann ich der Bibel denn überhaupt trauen? Andreas, wenn du sagst, in der Bibel steht, Gott liebt dich, ja, hat die Bibel denn überhaupt recht? Ist sie denn überhaupt zuverlässig? Könnt ihr das einfach so machen? Eine Frage, die sich aufdrängt und ich wünsche mir, dass jeder von Ihnen, von euch auch den Mut hat, diese Frage mal zu stellen, weil sie ist da. Es bringt ja gar nichts, diese Frage zu verneinen. Und gerade seit der Aufklärung, gerade hier in Deutschland, wird diese Frage nach dem Wesen der Schrift, nach der Bibel, ist sie zuverlässig, kann ich ihr glauben, ja oder nein, sehr stark diskutiert. Und es gibt viele verschiedene Antworten. Und spannend ist, dass die Antworten eigentlich sehr wenig bis gar nichts mit dem Bildungsstand der jeweils antwortenden Person zu tun haben. Ich habe Ihnen mal einfach zwei Zitate mitgebracht, um das Ganze mal zu verdeutlichen. Albert Einstein hat Folgendes mal über die Bibel gesagt und über die Inhalte der Bibel. Das Wort Gott ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen. Die Bibel, eine Sammlung ehrwürdiger, aber doch reichlich primitiver Texte. Naiv, wer der Bibel glaubt. Primitive Texte, die hier gesammelt werden. Für andere wiederum, genauso gebildet wie ein Einstein, ist die Bibel alles andere als eine Zusammenstellung primitiver Texte. Sie ist die Offenbarung des einen Gottes. Blaise Pascal, einer der bekanntesten Mathematiker und Physiker, sagte Folgendes eben auch über die Bibel. Gott, Jesus Christus. Man findet und bewahrt ihn nur auf den Wegen, die im Evangelium gelehrt werden. Evangelium meint hier das Neue Testament, den zweiten Teil der Bibel. Nur in den Wegen, wo das Neue Testament und wie sie uns Gott vorstellt und über ihn lehrt, nur da kann man Gott wirklich erkennen. Es gibt keinen anderen Weg, sagt Blaise Pascal. Und seit der Arbeit eines ganz berühmten Theologen, Rudolf Bultmann, hier in Deutschland, wird immer wieder eben diskutiert, die Bibel, was ist sie? Ist sie ein Mythos oder ist es Wahrheit? Und ich möchte mit Ihnen ein paar Gedanken darüber teilen, dass ich erstmal ein paar Takte dazu sage, dass ich glaube, ja, die Bibel hat den Anspruch, Wahrheit zu sein, und das spricht sehr, sehr viel für ihre Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit. Dass sie eben mehr ist als nur ein Mythos. Dann lassen Sie das mal ganz kurz erklären. Ein Mythos wird folgendermaßen definiert. Man sagt, ein Mythos ist ein symbolischer Ausdruck für ein zwar nicht historisches, aber doch wirkliches Sein. Oh, ist schwierig, sehr philosophisch, was hier steht. Lassen Sie das mal mit einem Beispiel ganz kurz erklären, da werden Sie das verstehen. Mythos meint also, es gab Menschen, die waren mit Jesus unterwegs, waren von seinem Auftreten, von seiner Lehre tief beeindruckt. Das hat sie sehr geprägt. Dann stirbt dieser Jesus und die Menschen, die mit ihm unterwegs waren, konnten es nicht nachvollziehen. Sie konnten es nicht glauben, dass er stirbt. Und seine Gedanken, das, was er lehrte, das, was er tat, die Erlebnisse, die sie mit ihm geteilt haben, sie lebten aber in ihren Herzen weiter, in ihren Gedanken weiter. Er war zwar leiblich tot, aber das, was er sagte, das lebte in ihren Herzen weiter. Und diese Unsterblichkeit der Gedanken, der Ideen, das hat die Menschen dazu getrieben, sich Geschichten auszudenken, wie die Auferstehung, um das irgendwie auszudrücken. Das meint Mythos. Ich habe einen Gedanken, ich habe eine Idee. Und weil ich einen Gedanken habe, erfinde ich eine Geschichte, um diesen Gedanken irgendwie zu transportieren. Ist das die Bibel? Mythos? Da hat jemand einen Gedanken, eine Idee und er erfindet Geschichten, die nicht historisch sind, um einfach diesen Gedanken zu transportieren. Das hat der Bultmann gesagt. Und viele Theologen sind natürlich aufgestanden, haben gesagt, nein, die Bibel ist viel mehr als nur ein Mythos. Sie ist Wahrheit, was bedeutet, dass das, was sie sagt, tatsächlich wirklich geschehen ist, tatsächlich historische Ereignisse waren. Mythos oder Wahrheit? Wie entscheidet man und was hilft bei der Entscheidung? Sicherlich nicht die Mehrheit der Stimmen. In Deutschland ist es so, ich würde sagen, der größte Teil der deutschen Bevölkerung würde sagen, das ist ein Mythos, glaube ich, nicht alles erdacht, alles erfunden, vielleicht ein Gedanke dahinter, ja, aber nichts Historisches. Und wir werden auch dementsprechend geprägt. Jedes Jahr zu einer ganz bestimmten Jahreszeit, Weihnachten oder Ostern, kommen in ganz vielen Sendungen oder in ganz vielen Zeitschriften ganz viele Artikel, dass die Bibel scheinbar doch nicht wahr ist. Wir werden schon geprägt, so zu denken in Deutschland. Aber ich glaube, die Frage nach der Mehrheit darf nicht ein ausschlagendes Kriterium sein bei der Frage, ist sie für mich Wahrheit oder ist sie Mythos. Schon Immanuel Kant sagte Folgendes: Wer Wahrheit sucht, der darf die Stimmen nicht zählen. Und ich glaube, gerade die deutsche Vergangenheit zeigt, dass sich auch mal eine Mehrheit irren kann. Wer Wahrheit sucht, der darf die Stimmen nicht zählen. Wenn wir also die Frage stellen, was ist die Bibel für mich, dann achte nicht darauf, was der größte Teil in Deutschland denkt, sondern beantworte die Frage für dich selber. Ich möchte Ihnen heute ganz kurz drei Gründe nennen, warum ich glaube, dass ich sagen kann, ja, ich kann mich als Christ auf die Bibel stützen. Ich kann und will daraus Wahrheiten für mich ableiten, weil ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Drei kurze Gründe, Gedankenanregungen, über die man vielleicht noch mal zu Hause weiterdenken kann. Lassen Sie mich mal einen ersten Grund nennen, von dem ich glaube, dass ich sagen würde, ja, ich vertraue der Bibel. Warum? Weil der heutige Bibeltext sich auf zahlreiche alte und einheitliche Handschriften stützt. Ich möchte das mal ganz kurz mit einer Grafik hier darstellen, dass Sie mein Argument verstehen. Die Bibel, wie wir sie heute vorliegen haben, in dieser Form, hat einen langen Entwicklungsprozess hinter sich. Ich habe es mal grafisch so dargestellt. Es gibt einmal den ursprünglichen Text. Das ist der Text, den der Apostel Johannes geschrieben hat. Oder der Apostel Paulus oder irgendein anderer Apostel. Dieser tatsächlich ursprüngliche Text, den haben wir nicht mehr. Der ist verloren gegangen. Aber was wir haben, sind ganz, ganz viele Abschriften von diesem Text hier dargestellt mit den Pfeilen. Man hat diese ganzen Abschriften genommen, zusammengefügt, mit ihnen gearbeitet und von diesen Abschriften einen Text rekonstruiert, den wir den Grundtext nehmen, von dem dann eben alle anderen, wie zum Beispiel Deutsch, Englisch, Französisch, alle Bibeln übersetzt wurden in verschiedene Sprachen. Und mein Argument hier ist hier eben der Übergang von dem ursprünglichen Text zum Grundtext, diese Pfeile, die wir dort oben sehen, diese Handschriften. Und ich möchte Ihnen einfach mal ein paar Fakten zu diesen Handschriften sagen. Erstens, sie sind sehr zahlreich. Ich beziehe mich jetzt mal auf das Neue Testament und kann Ihnen sagen, dass wir fast 4000 komplette oder mehr oder weniger fast ganz komplette Abschriften des Neuen Testaments in seiner ursprünglichen Form haben. Also diese Pfeile da oben, 4000 von diesen Pfeilen haben wir, wenn es darum geht, fast vollständige Abschriften des originalen Neuen Testaments zu haben. Von einzelnen Teilen des Neuen Testamentes, einzelnen Texten des Neuen Testamentes, haben wir mehr als 10.000 Abschriften. Diese Pfeile, die Sie dort oben sehen, diese Abschriften sind sehr, sehr alt. Die älteste Abschrift des originalen Neuen Testaments, die wird datiert mittlerweile recht einheitlich auf das 4. Jahrhundert nach Christus. Einzelne Textteile des Neuen Testamentes, da haben wir Handschriften, die wissenschaftlich auch wirklich so gesehen werden, die 100 bis 200 nach Christus entstanden sind. Sehr, sehr alt. Lassen Sie mich das mal vergleichen mit einem anderen sehr bekannten Werk, nämlich Julius Caesars Werk Der Gallische Krieg. Ein Werk, das sehr bekannt ist, dessen Echtheit nicht in Frage gestellt wird. Und von diesem Werk haben wir lediglich 15 gut erhaltene Abschriften und das älteste ist aus dem 9. Jahrhundert. Was für ein Unterschied. Die Bibel stellenweise 100 bis 200 nach Christus, über 4000 ganze komplette Abschriften. Also wir haben einen Text vor uns liegen im Neuen Testament, auch im Alten Testament, sie ist ähnlich gut überliefert, wo wir sagen können, der Text ist genau. Da gab es niemanden, der irgendetwas weggelassen hat, dazugefügt hat, etwas korrigiert hat, weil er mit den Aussagen des Textes irgendwie nichts mehr anfangen konnte und im Laufe des Abschreibens gedacht hat, nee, das lasse ich mal weg. Nee, das korrigiere ich mal. Wir haben hier Abschriften, die komplett identisch sind. Diese 4000 Exemplare von den Abschriften des Neuen Testamentes, so gut wie keine Unterschiede, alles ist einheitlich, alles ist exakt das Gleiche. Wir können uns auf den Text der Bibel vertrauen, wir können uns darauf stützen. Ich möchte Ihnen ein zweites kurzes Argument nennen. Die biblischen Berichte weisen eine historische Einordnung auf. Hier will ich den Gedanken Ihnen kurz mitgeben, dass die biblischen Texte eben nicht nach dem Muster funktionieren, es war einmal oder und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Also losgelöst von Zeit und Ort. Es heißt nicht, es war einmal ein Mann, der hieß Jesus, sondern es heißt, als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Typisch für biblische Berichte ist, dass sie alles, was sie berichten, in die Weltgeschichte einordnen. Und zwar so, dass Personen genannt werden, Bauten genannt werden, Städte genannt werden, politische Zusammenhänge und Ereignisse genannt werden. Und das ist sehr, sehr bedeutsam. Warum? Denn damit setzt sich die Bibel einer Überprüfbarkeit aus. Da, wo die Bibel Namen nennt, hier der König Herodes. Da, wo die Bibel Orte nennt, hier Judäa, und ihre Ereignisse daran bindet, kann ich hingehen und ich kann überprüfen und ich kann schauen, stimmt das wirklich? Die Bibel setzt sich einer Überprüfbarkeit aus, ganz bewusst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir merken, dass in diesem Zusammenhang ihre Berichte sehr genau und sehr exakt sind. Lassen Sie mich das mal an einem Beispiel kurz verdeutlichen. Im Alten Testament finden wir eine Aussage von einem König namens Hiskia. Dieser König regierte ungefähr 700 vor Christus in Israel und er regierte in einer Zeit, als Israel von Assyrien belagert wurde. Um sein Volk von dem Verdursten zu bewahren, hat der Hiskia gedacht, Mensch, ich werde mal eine Quelle außerhalb der Stadt anzapfen, ich werde einen Tunnel graben und das Wasser in diesem unterirdischen Tunnel in die Stadt leiten und somit meinem Volk Wasser zukommen lassen. Wir lesen in dieser Stelle im Alten Testament Folgendes. Und er, Hiskia, verstopfte den oberen Abfluss des Wassers, des Gihon, und leitete es unterirdisch nach Westen in die Stadt Davids. Dieser Tunnel existiert heute immer noch in Jerusalem. Aber viele haben gesagt, das kann niemals der Hiskia gebaut haben. Was die Bibel hier sagt, das ist erdichtet. Hier wurde ein bestimmtes Ereignis, ein bestimmter Bau einem König zugedichtet, angedichtet. Er kann es damals niemals gebaut haben, weil damals hatte man gar nicht die Werkzeuge und die Mittel, um so einen Tunnel zu bauen. Er ist 500 Meter lang und einen so langen Tunnel so exakt zu bauen, das konnte man damals gar nicht. Was hier steht, das ist falsch. Bis man im 19. Jahrhundert in diesem Tunnel eine Inschrift fand. Und auf dieser Inschrift wird bezeugt, dass der Hiskia diesen Tunnel gebaut hat. Diese Inschrift wurde wissenschaftlich untersucht und man kam zu Ergebnis, das stimmt. Diese Inschrift ist wirklich genauso alt, wie es der König Hiskia ist, fällt in die gleiche Zeit. Und es ist schon sehr spannend, dass gerade der sonst so kritische Spiegel in diesem Zusammenhang sagen muss, durch die Übereinstimmungen der naturwissenschaftlichen Ergebnisse mit der Bibel kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die biblischen Texte als zuverlässige historische Quelle über den Bau des Tunnels gewertet werden können. Also hat sie doch recht. Ich könnte Ihnen jetzt noch einige zahlreiche Beispiele nennen, aber das sei einfach mal exemplarisch. Ich glaube, die Bibel ist wahrhaftig zum dritten, und das ist mein letzter Punkt erstmal, weil die biblischen Berichte oft nicht dem damaligen Zeitgeist entsprechen. Deswegen, glaube ich, sind sie wahrhaftig und ehrlich und wahr. Beispiel. Bei der Frage, ob die Bibel Mythos oder Wahrheit ist, gibt es ein ganz, ganz großes Problem, womit die meisten, fast alle Menschen zu kämpfen haben und die sie zu der Antwort kommen lassen, nein, sie ist ein Mythos. Ist der Punkt, dass Jesus Christus in der Bibel bezeugt wird als der Sohn Gottes. Das kann ich nicht glauben, kommt oft. Es muss ein Mythos sein, etwas Erdachtetes, Erdichtetes. Warum? Und man geht dahin und sagt, ja, weil in der damaligen Zeit, im Jahre Null, dementsprechend die Leute in einer Zeit gelebt haben, in einem Umfeld gelebt haben, wo der Glaube an viele Götter völlig normal war. Wir haben in der griechischen Mythologie ganz, ganz viele Texte davon, wo berichtet wird, dass irgendein griechischer Gott auf die Welt kam und die Menschheit besucht hat. Wir haben ganz viele Texte darüber, dass irgendwelche Helden in der griechischen Mythologie als Götter verehrt wurden, zu Götter wurden. Und die Bibel ist hier einfach nur das Gleiche. Alles das Gleiche, der gleiche Brei. Man hat sich Gedanken abgekupfert und hat dementsprechend etwas Ähnliches formuliert. Ja, das stimmt zum einen. In der damaligen Zeit glaubten wirklich eigentlich fast alle Völker an mehrere Götter, bis auf ein Volk, Israel. Gerade Israel hat sich hier an diesem Punkt von der gesamten Umwelt radikal abgekapselt. Und der fundamentale Satz eines gläubigen Israeliten ist der: Höre Israel, der Herr unser Gott ist nur ein Herr. Ein Jude hätte jeden anderen Menschen, der behauptet, Gott gleich zu sein, Gottes Sohn zu sein, irgendwie zu Gott aufzufallen, er hätte ihn auf der Stelle getötet. Israel hat eben das Markante gehabt, dass sie gesagt haben, abgegrenzt von allen anderen glauben wir, es gibt nur einen Gott. Und die Autoren der Bibel sind alles Juden, bis auf eine Ausnahme. Und es ist für mich einfach sehr schwer vorstellbar, dass ein Mensch, der jüdisch erzogen wurde, der jüdisch geprägt wurde, dem dieser Gedanke, es gibt nur einen Gott, sonst niemandem, dass er einfach mal aus sich heraus sagen könnte, ich erfinde mal eine Geschichte und sage, Jesus war Gottes Sohn und er gehört zu Gott. Völlig unvorstellbar. Ein Jude kann es nur dann getan haben, wenn er von der Wahrhaftigkeit und Richtigkeit dieser Tatsache so überzeugt war, dass er diesen Tabubruch begangen hat und Jesus als Gottes Sohn bezeichnet hat. Und auch da finden wir ganz viele Stellen in der Bibel, die ähnlich funktionieren. Weil man gegen den Zeitgeist geschrieben hat, muss es eigentlich die Wahrheit gewesen sein. Muss es wahrhaftig, authentisch, zuverlässig gewesen sein. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese drei Argumente, die ich jetzt kurz genannt habe, richtig einordnen. Diese drei Argumente beziehen sich alle auf etwas, was man überprüfen kann. Und tatsächlich ist es so, alles, was man überprüfen kann, das spricht für die Bibel. Aber es gibt auch ganz viel in der Schrift oder in der Bibel, was man nicht überprüfen kann. Wunder. Der Bericht von der Auferstehung Jesu. Das sind Dinge, die ich nicht überprüfen kann. Ich kann keinen Beweis führen, ich kann nicht überprüfen, ob Jesus tatsächlich auf dem Wasser gelaufen ist. Und gerade das ist eben der Punkt, wo viele Menschen doch sagen, nee, kann ich nicht glauben. Das widerspricht den Naturgesetzen. Und weil es den Naturgesetzen widerspricht, kann ich das, was man irgendwie eben nicht überprüfen kann, das kann ich nicht glauben. Ich habe ein Zitat von einem Professor Ihnen mitgebracht, der in Belfast im Bereich Altes Testament lehrte, und er sagt Folgendes zu diesem Zusammenhang. Die wissenschaftlichen Gesetze können uns nur sagen, was normalerweise geschieht, solange niemand von außen in unsere Welt hineinwirkt. Doch die Naturwissenschaft an sich kann uns nicht sagen, ob es eine solche Einwirkung in der Vergangenheit tatsächlich gegeben hat. Wir müssen uns an die Geschichte und nicht an die Naturwissenschaft wenden, um herauszufinden, ob früher solche Einwirkungen vorgekommen sind. Und jetzt sind wir bei der Bibel. Mit all den Merkmalen, die ich Ihnen genannt habe, die genau das bezeugt: Gott ist gekommen. Als ein Geschichtsbuch, was in einer Art und Weise überliefert ist, wie kein anderes historisches Werk hier, das was wir gegenwärtig in der Wissenschaft vorliegen haben. Und so kommt der Mensch nicht umhin, doch diesen Schritt zu wagen und zu sagen, ich springe über meinen Schatten und ich stelle mich mal den Äußerungen der Bibel. Was man überprüfen kann, das spricht für die Bibel. Aber es gibt vieles, was du nicht überprüfen kannst. Aber da bezeugt die Bibel und sagt, doch, es ist aber so. Und so steht der Mensch vor der Herausforderung, tatsächlich zu sagen, ich wage es. Ich probiere es. Und ich stelle mich der Schrift, ich stelle mich ihren Aussagen und ich schaue mal, was sie mir zu sagen hat. Lassen Sie mich mit einer zweiten Frage kurz abrunden und schließen. Warum ist die Frage nach seinem Verhältnis zur Bibel für den Menschen so wichtig? Warum ist es so wichtig zu sagen, ich wage es einfach mal? Die äußeren Rahmenbedingungen sprechen für die Bibel. Vieles kann man nicht überprüfen, aber die Bibel bezeugt es und ich versuche es einfach mal. Warum ist das so wichtig? Lassen Sie mich das mal mit diesem Bild verdeutlichen. Das sind meine zwei Nichten. Die Linke, die Kleine, ist jetzt in einem ganz, ganz tollen, spannenden Alter. sie fängt an zu reden. Und meistens ist es ja so, da kippt das einmal, irgendein Schalter wird umgelegt und auf einmal fängt das Kind pausenlos an zu reden. Fragen werden gestellt, alles wird kommentiert. Das Kind läuft eigentlich nur redend durchs Haus. So war das zumindest bei uns, als meine Kinder groß wurden, vor allem als meine Tochter groß wurde. Wobei das jetzt nicht plakativ sein sollte oder sowas. Aber bevor ein Kind tatsächlich anfängt zu reden, bevor bei einem Kind dieser Schalter umgelegt wird und die ersten Worte und Sätze nach draußen kommen, muss vorher etwas ganz, ganz Wichtiges geschehen. Die Eltern müssen zu dem Kind reden. Erst müssen die Eltern lange Zeit zu dem Kind reden, dass das Kind das Ganze aufnimmt, verarbeitet, Gedanken, Muster erkennt, Strukturen erkennt und irgendwann mal auf das Reden der Eltern antwortet und selber anfängt zu reden. Dass ein Kind sich gesund entwickeln kann und anfängt zu reden, bedarf es, dass die Eltern reden. Und zwar zuerst. Die Bibel ist so ein erstes Reden Gottes an die Menschen. Gott redet hier zuerst zu den Menschen und gibt somit den Menschen die Möglichkeit, jetzt mal bildlich gesprochen, sich richtig zu entwickeln, weil er auf das Reden Gottes hören kann, Wahrheiten für sich ableiten kann und richtige Entscheidungen treffen kann. Und deswegen ist es so wichtig für sich, die Frage zu beantworten, in welchem Verhältnis stehe ich zur Bibel, weil Gott hier das erste Reden an dich richtet und dir die Chance gibt, darauf zu antworten, um dich richtig zu entwickeln. Was sagt denn die Bibel? Was ist ihre Kernbotschaft? Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen, aus Psalm 19, die Verse 8 bis 10. Ich mache das ganz kurz, einfach ein paar Gedanken, wo ich mal darlegen möchte. Wie redet Gott? Was redet Gott? Wie ist dieses erste Reden Gottes geartet an die Menschen, worauf sie eben jetzt die Möglichkeit haben zu antworten? Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Das Reden Gottes, die Bibel, wird hier mit vielen Dingen gleichgesetzt. Das Gesetz, Zeugnis, Vorschriften, Gebote und so weiter. Aber zwei Dinge werden hier deutlich. Zum einen eben das Wesen dieses Redens. Wie redet Gott, wenn er zuerst zu uns redet? Hier steht, das Gesetz des Herrn, also die Bibel, das Reden Gottes, ist vollkommen. Es ist ganz, es ist vollständig. Gott manipuliert nicht. Er lässt nichts weg, um irgendwie zu seinem Ziel zu kommen. Es ist tatsächlich fehlerlos und ganz. Weiter wird gesagt, es ist zuverlässig, gewiss, es ist sicher, es ist glaubwürdig, es ist richtig, es ist lauter. Also kann man hier sagen, es ist aufrichtig, es ist wahr, was hier steht. So redet Gott. Und dieses Reden Gottes hat einen ganz konkreten Nutzen für die Menschen, steht hier. Zum einen, es erquickt die Seele. Erquicken, ich schätze mal, die wenigsten, zumindest von den jungen Leuten, kennen diesen Begriff überhaupt noch. Sehr alter Begriff. Erquicken kann man hier übersetzen mit, es spendet Leben. Es spendet Leben entweder in der Art und Weise, dass es neues Leben schenkt oder dass es zum Leben zurückführt. Gottes Reden, Gottes erstes Reden spendet Leben. Wie? Indem es uns aufzeigt, wie wir uns Gott nahen können. Indem das Wort Gottes Christus in den Mittelpunkt stellt und sagt, Jesus Christus, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung, das ist der Weg, um zu Gott zu kommen. Und wenn du den Weg gehst, wirst du Leben bekommen. Es spendet Leben. Es macht unverständige Weise, das meint hier nicht dumme Menschen. Unverständige meint hier Menschen, die naiv sind, weil sie vielleicht jung sind. Die naiv sind, weil sie vielleicht unerfahren sind. Die naiv sind, weil sie noch nicht so viel Erfahrungen im Leben gemacht hat. Hier sagt der Text, dass Gott Wortes macht diese Menschen reif. Es macht sie weise. Es verändert sie. Es erfreut das Herz. Und dass wir heute Morgen hier einige Lieder gesungen haben, dann war das keine religiöse Pflicht, die wir tun. Dann war das auch kein Ritual, was uns aufgezwungen wird. Wir tun das, ich tue das. Jetzt rede ich mal ganz persönlich von mir, weil ich tief im Herzen diese Freude habe. Weil Gott mein Herz erfreut und ich als Dankbarkeit ihm Lieder singe. Es erleuchtet die Augen. Das heißt, dass hier durch die Schrift dir nahegelegt wird, wer bist du und wer ist Gott und in welchem Verhältnis stehst du zu ihm. Es erleuchtet dir die Augen, weil es dir aufzeigt, was ist deine Bestimmung als Mensch und das ist bei Gott zu sein. Nur dort wirst du wirklich Mensch sein, nur dort wirst du wirklich als Mensch zu voller Entfaltung kommen, Sicherheit, Frieden erleben. Es erleuchtet deine Augen. Kann man das so machen, die Bibel nehmen und Wahrheiten ableiten und sagen, so ist es, was wir in letzter Woche getan haben? Ich glaube, ja, man kann es. Weil das, was man überprüfen kann, alles für die Bibel spricht. Es gibt vieles, was wir nicht überprüfen können. Und da möchte Gott das auch tatsächlich so, dass er den Menschen sagt, und jetzt stehst du in der Verantwortung. Wag es oder wag es nicht. Und ich gebe dir die Hilfestellung, es zu wagen. Beachte, wie ich rede und beachte, was für ein Gewinn in meinem Reden für dich steht. Und ich wünsche ihnen vom Herzen, dass sie es wagen. Dass sie es wagen, mal sich der Bibel zu stellen, ihren Aussagen zu stellen und zu sagen, jetzt möchte ich mich mal überprüfen, jetzt möchte ich mal wirklich schauen, was die Bibel über mein Leben zu sagen hat und über Gott. Wagen Sie es. Wenn Sie Fragen haben oder Sie meinen, alleine schaffe ich das sowieso nicht, da bieten wir Ihnen als Gemeinde eine Hilfe an. Wir bieten hier einen Kurs an, der eben hier durch die Bibel durchgeht, wo man die zentrale Botschaft der Bibel miteinander durchdenken und einmal erarbeiten kann. Der Robert wird nachher noch mal ein paar Takte dazu sagen. Wir haben so ein Camp oder wir haben dieses Camp organisiert, zum einen, um Ihren Kindern einen guten Start in die Ferien zu geben, neue Leute kennenzulernen. Wir haben es aber auch organisiert, um dieses erste Reden Gottes an den Menschen, ihren Kindern weiterzugeben. Das ist unser Anliegen und wir wünschen Ihnen, dass Sie diese Gedanken mitnehmen und vielleicht mal den Mut aufbringen zu sagen, ich schlage dieses alte Buch einfach mal auf. Dankeschön.